Und ich frage dich einfach, was sind eigentlich die Eskalationsstufen?
Und die Eskalationsstufe 9 ist dann gemeinsam ein Abgrund. Das ist der Modus, wo du wirklich, du hast so einen unabgrundtiefen Hass auf den anderen, dass du ihn vernichten willst, auch auf den Preis, dass du selber drauf gehst. Du kannst auf jeder dieser Eskalationsstufen, kannst du dich entscheiden, ich kehre um.
Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Der Podcast von und mit Tilman Metzger.
Hi Tilman.
Moin.
Wir haben heute die Eskalationsstufen im Blick. Und ich frage dich einfach, was sind eigentlich die Eskalationsstufen?
Ein unglaublich cleveres Konzept, hätte ich fast gesagt. Es ist erfunden worden von einem Forscher und Praktiker der Mediation, Fritz Glasel. Kommt aus Österreich und er hat mal so schön gesagt, in Österreich ist er als der Stiegenglasel bekannt, als der Stiegen für Stufen, ja. Und die Entdeckung, die er gemacht hat, er hat ja sehr, sehr viel geforscht, die Entdeckung, die er gemacht hat, dass Konflikte sich nicht schleichend verändern. Also Konflikte sind kein schleichender Prozess, sondern man kann tatsächlich in der Entwicklung von Konflikten diskrete Stufen, klar unterscheidbare Stufen unterscheiden, die sich dadurch charakterisieren, dass sich die Wahrnehmung von Menschen und deren Denken und deren Fühlen und deren Wollen richtig so klack plötzlich ändern. Ja, das ist so ein bisschen, das kennt, glaube ich, jeder im Konflikt, in Spannung, wo er plötzlich, boah, jetzt wird mir klar. Ach, so ist das. Also dieses Art von, man ist dann wirklich von einem auf die andere Moment in einem anderen Zustand. Und dieser Zustand, in dem Menschen sich dann befinden, ist sehr, sehr mächtig. Also es ist ein Zustand, der sehr stark darauf einwirkt, wie Menschen tatsächlich das Geschehen interpretieren und auch sehr stark darauf einwirkt, wie und mit wem sie reden und was sie tun. Also es ist sehr, sehr spannend und ist insofern ein für Mediatoren und für Menschen, die überlegen, ob sie Mediation nutzen, ein sehr spannendes diagnostisches Instrument. Also wer ein bisschen was darüber auch lesen will, ich habe auf meiner Website tilmanmetzger.de für Kunden so ein bisschen die Unterscheidung von der Stufe 4 und Stufe 5 mal beschrieben. Das ist sehr relevant bei Konflikten. Also es ist ein spannendes diagnostisches Instrument. Wo stehen wir da eigentlich und was, wenn es denn so ist, wie es ist, was kann man da tun? So, ja.
Ich glaube, es ist auch total hilfreich, also wer jetzt zuhört, mal wirklich zu erforschen oder vielleicht kannst du es noch ein bisschen präziser benennen. Erstens kenne ich das aus meinem Leben, also habe ich vielleicht Eskalationsstufen, die in eine dieser Kategorien passen.
Genau.
Und vor allem aber, ich glaube, das ist sogar sehr interessant für Arbeitgeber in dem Fall jetzt, in jeglicher Form auch immer. Auf welcher Stufe befinden wir uns denn gerade und macht es denn Sinn, dass ich das erstmal versuche, alleine zu machen oder hole ich jemand rein?
Total. Und ich finde, vom Grundsatz her würde ich jedem Arbeitgeber, jedem Personaler, jeder Führungskraft empfehlen, solange man das mit Bordmitteln machen kann, ist das super. Und man soll auch auf alle Fälle einen Gesprächsversuch gemacht haben mit den Leuten, bevor man eventuell einen Mediator holt. Also das nehmen Menschen zu Recht übel, wenn man gleich mit dem Mediator kommt. Das sagt ja so viel aus, ihr seid so schlimm, man braucht sofort einen Dritten, um mit euch zu sprechen. Also ja, unbedingt. Und genau wie du sagst, diese Eskalationsstufen können einem Anhaltspunkte geben, macht das noch Sinn mit Bordmitteln oder braucht man nicht vielleicht schon mindestens einen internen Moderator oder vielleicht einen externen Mediator sogar, ganz genau. Also dafür unter anderem ist das sehr hilfreich, ja.
Dann lass uns doch mal über diese Eskalationsstufen sprechen.
Ja.
Und erstmal, wie viele Stufen gibt es denn da insgesamt? Und ich weiß ja auch, dass vor allem für das Thema Mediation eine bestimmte Stufenmenge interessant ist. Mhm. Aber vielleicht kannst du mal so einen Gesamtüberblick geben, wie diese Stufen aufgebaut sind.
Genau. Also es gibt im Grunde, man könnte sagen, 3x3 Stufen, insgesamt 9. Die ersten 3 Stufen sind welche, wo man so schlagwortartig von Win-Win-Möglichkeit spricht. Das sind noch Stufen, wo man sagt, da ist es noch relativ leicht, zu einer Gewinner-Gewinner-Lösung zu kommen. Da ist es noch relativ leicht zu sagen, komm, jetzt müssen wir mal darüber sprechen und lass das mal klären. Das ist eben die Stufen 1 bis 3 sind eben die, wo man auch sagen muss, als Führungskraft, Personaler, Schatz etc., da lohnt sich auf alle Fälle selber echten Versuch zu starten. Und der erste Stufe ist eben Verhärtung. Da rumpelt man nur so kurz mal aneinander und wundert sich. Da können wir gleich mehr noch drauf eingehen. Zweite Stufe ist Debatte und Polemik. Da wird es jetzt richtig schon aktiv. Da versucht man richtig schon, sich anzustrengen, gewissermaßen den anderen zu überzeugen. Und dann kommt schon Stufe 3, Taten statt Worte. Das heißt, da hat man das aufgegeben, hat gar keinen Zweck, mit dem zu reden. Der ist einfach, das ist einfach, keine Ahnung, kapiert es einfach nicht, will es nicht. Und so weiter. Und da macht man einfach so sein Ding und lebt nebeneinander her mit all den Komplikationen, die es machen kann, wenn jeder sein Ding macht und man aber trotzdem zusammen lebt oder zusammen arbeitet. Aber das sind alles drei noch Ebenen, gehen wir gleich ja nochmal genau drauf ein, wo man sagen kann, ja, wenn du da die Hand ausstreckst und sagst, komm, so kann es nicht weitergehen, dann hat man eine hohe Chance, dass man das noch gewissermaßen die Kuh vom Eis kriegt. Mhm. Dann die nächsten drei, das ist dann schon ganz anders. Da spricht er von Win-Lose. Das ist so ein Zustand, ich habe ja auch gesagt, da geht es auch um mentale Zustände. Es ist kein objektiv feststellbarer Zustand, sind vor allen Dingen mentale Zustände, über die wir reden. Da in Stufen 4 bis 6, da ist man schon in dem Gewinner-Verlierer-Modus. Das heißt, da lege ich es wirklich drauf an, dass der andere verliert. Und riskiere natürlich, wenn der andere auch dasselbe Spiel spielt, auch riskiere ich, dass ich dann auch der Verlierer bin. Also Gewinner, Verlierer. Da gibt es eben einmal Images und Koalitionen, das ist die vierte Stufe. Das mal so ganz kurz gesagt, zeichnet sich dadurch aus, dass man den anderen für unfähig hält. Ist so eine von den ganz markanten Dingen, die da sind. Gibt noch mehr drumherum. Mhm. Und dann fünftens Gesichtsverlust. Das ist die Stufe, wo man den anderen für bösartig hält. Und diese, da müssen wir uns auch später mal genauer drüber unterhalten. Das ist eine sehr, sehr markante Verschiebung in der Wahrnehmung. Vorher habe ich noch gedacht, das ist einfach eine Dumpfbacke, der kann es nicht besser. Und dann in Stufe 5, Gesichtsverlust, denke ich, boah, der ist nicht dumm, der ist gerissen. Der hat mich hier in Sicherheit gewiegt. In Wirklichkeit sägt er die ganze Zeit an meinem Stuhl hinterrücks. Ja,
will der mir schaden?
So. Ja. Ja, das ist nicht nur die Frage, ob der mir will, sondern in 5 bin ich überzeugt. Der will mich hier raushaben, der mobbt mich, der will mich fertig machen. Also da ist man bei 5, interessanterweise, wir haben 9 Stufen, also bei 5 ist man auf einer Ebene angekommen, die fürs Zusammenleben und für die Zusammenarbeit schon extrem belastet ist, muss man ganz klar sagen. Und wo du als interner Mediator, interner Moderator etc., da hast du schon gar keine Chance mehr. Also da musst du schon einen externen Mediator holen, um damit fertig zu werden, was da passiert. Oder es gibt halt die Kündigung, irgendwas, wenn du es dir leisten kannst, den goldenen Handschlag zu geben. Aber das ist wirklich schon für uns gefühlt als Menschen schon, soziale Wesen, schon recht krass, dieses der andere ist bösartig. Dann zu Win-Lose dazu gehört auch noch Drohstrategien. Das heißt, dass die Situation, wo ich im Grunde genommen nur noch im Drohmodus mit dem anderen spreche. Das ist übrigens was, das man auch noch generell zu diesem Konzept der Stufen machen muss. Also man ist nicht schon in der Stufe 6 Drohstrategien, wenn man mal droht. Also wenn du heute Abend zu spät nach Hause kommst, dann gibt's keinen Pudding, so ungefähr. Das ist noch keine Stufe 6. Also es ist dann Stufe 6, wenn du kontinuierlich über eine längere Zeit in diesem Mindset bist und so agierst. Ja? Also jemand, der ständig nur darüber agiert, dass er Zölle androht und irgendwelche anderen Kriege androht etc. Das ist damit gemeint. Also jemand, der es permanent macht.
Dann 7. Zölle androht, genau. ein schöner Seitenhieb.
Genau, Zölle androht, genau. Habe ich neulich gerade gemacht, hat aber keine Wirkung gehabt.
Macht jeder in seinem Privatleben
ich ständig. Ich drohe ständig Zölle an, aber keiner glaubt mir. Das ist übrigens interessant bei den Drohstrategien, die müssen glaubwürdig sein. Dass die müssen glaubwürdig sein. Also wenn es nicht glaubwürdig ist, dann bewirkt es nichts. Und es gibt ja inzwischen schon, Entschuldigung, jetzt muss ich das Pferd doch noch ein Stückchen weiter reiten. Ich habe vor kurzem gelesen, es gibt ja Aktienhändler, die schon genau damit rechnen, dass Trump wieder seine Drohungen mit Zöllen raushaut, aber eh umkippt, wenn es hart auf hart kommt. Und die darauf setzen, okay, wann immer er Zöll droht, gehen die Aktienkurse runter, wir kaufen, kaufen, kaufen und irgendwann kippt er um und dann haben wir unseren Gewinn. Also Drohstrategien funktionieren nur dann, wenn du sehr glaubwürdig machst, ich mache das dann auch. Und dann wird es für dich aber teuer. Und das ist das die Gefahr, also das ist auch, was Glasl sehr schön beschreibt. Diese Eskalationsstufen sind keine gleichmäßigen Stufen und sie gehen auch nicht aufwärts, sondern die Eskalation wird abwärts. Also diese Stufen werden immer rutschiger und immer steiler nach unten. Und das heißt, wenn du erstmal angefangen hast zu drohen und dann das nicht durchziehst, dann hast du ein echtes Problem. Und das heißt, dann sind wir schon in der 7. Stufe, begrenzte Vernichtungsschläge. Da fängt man dann wirklich an,
Mach mal kurz, bevor du in die 7. Ja. Mach mal kurz erst Stufen 7 bis 9, also wir waren bei Win-Win, genau. Win-Lose.
Genau, und 7-9 ist halt Lose-Lose, ne? Das ist man dann wirklich in einem Verliererspiel angekommen. Ne? Also wenn die Eskalationsspirale so hochgedreht ist, dass man im Grunde genommen, sobald man nur einen Funken von Zurückweichen oder Schwäche zeigt, hat man schon verloren, dann ist man in diesem Verlierer-Verlierer-Spiel. Na, und das 7 ist dann begrenzte Vernichtungsschläge, wo man dann versucht, die Infrastruktur und grundlegende Werte sozusagen zu vernichten, dann ist man da angelangt. Also stell dir vor, da wird jemanden gekündigt, fristlos gekündigt wegen irgendeiner harten Verfehlung und das ist irgendein IT-Experte und der macht so als letzten Gruß an die Küche, löscht er erstmal die Festplatten. Also das könnte so unter begrenzte Vernichtungsschläge gehen. Und dann achtens Zersplitterung, wo man wirklich darauf aus ist, wirklich den anderen klein, kurz und klein zu machen, also auch bis hin eben zur Vernichtung, Tod. Und die Eskalationsstufe 9 ist dann gemeinsam ein Abgrund. Das ist der Modus, wo du hast so einen unabgrundtiefen Hass auf den anderen, dass du ihn vernichten willst, auch auf den Preis, dass du selber drauf gehst. Das ist sozusagen so der Selbstattentäter, der sich den Gürtel umschnallt und zu seinem Feind geht und sich selbst und den Feind in die Luft jagt. Ne, das ist wirklich, also 9 ist wirklich, also man merkt, auch wenn 5 für uns als soziale Wesen schon ganz schön drastisch ist, es geht noch drastischer, als dass man den anderen für bösartig hält, nämlich dann wirklich die Taten, die dann kommen, wenn das dann immer weiter runter eskaliert. Ja, genau.
Da kriegt man ein richtiges so ein Bauchgrummeln, wenn man diesen 9 bei 9 angekommen ist. Ne?
Ja, ja, also das zumindest, ne? Und was ich aber auch sehr spannend finde, also bei der ganzen Drastik, über die wir da reden, was ich auch sehr spannend finde, was Glasl auch beschreibt und was ich auch sehr richtig finde, auch so erlebe, du kannst auf jeder dieser Eskalationsstufen, kannst du dich entscheiden, ich kehre um. Ich sage Stopp. Ich möchte wieder nach oben, ich möchte deeskalieren. Das Problem ist nur, je weiter du runtergerutscht wirst, desto anstrengender wird das. Ja, also wir reden über Willen auch, dass auch der Willen auch mit beeinträchtigt wird. Und diese Willenskraft aufzubringen, auf dieser abschüssigen Eskalationsrampe stehen zu bleiben und zurückzugehen, das braucht ganz, ganz viel. Und das schaffen häufig Leute nicht aus eigener Kraft, wenn sie sehr weit eskaliert sind. Deswegen, wenn du ab Stufe 6, 7, 8, 9, da brauchst du meistens Eingriffe von außen, Polizei, Rechtsanwalt, Staatsanwalt, Gerichte, also Militär. Du brauchst, also wenn es wirklich weit eskaliert ist, brauchst du meistens sehr starke äußere Mächte, damit die Leute wieder deeskalieren können.
Ich bin echt geneigt dazu, ganz kurz mal wirklich in die politische Welt zu schauen und in die Gesellschafts-, die Metaebene zu sehen. Und gerade wenn du darüber sprichst, dass diese Stufen, ne, wie so abrutschen auf einem schlitterigen Boden und dann eigentlich alles relativ schnell geht. Man kann ja teilweise die Eskalationsstufen, die wir gerade gehört haben, schon auf Ebene 6 und dann wirklich dieses Lose-Lose vermeintlich schon irgendwie auch erkennen. Ne? Wir sind gerade irgendwie in Richtung, dass die Eskalationsstufen höher werden, schlimmer werden. Wie denkst du da als Mediator drüber? Was ist da deine Beobachtung auch im Kontext jetzt dieser Eskalationsstufen?
Ja, es fällt mir tatsächlich gar nicht so leicht, über die Gegenwart zu reden. Ich merke auch, dass mich das selber auch teilweise frustriert, was da in den letzten Jahren weltweit und auch in Deutschland passiert. Es sei mir gestattet, dass ich tatsächlich auf die Vergangenheit ausweiche. Ich habe ja auch mal ein paar Semester Geschichte studiert, habe mich für Drittes Reich sehr interessiert. Und da muss man ganz klar sagen, das hat, finde ich, Roosevelt war es, glaube ich, der Präsident der USA, das hat er richtig erkannt. Hitler kann man nur durch einen Krieg stoppen. Ne? Und auch natürlich Stalin und wer da auf der anderen Seite, Churchill. Ne? Churchill war ja auch ganz klar ein Vertreter. Ne? Vor Churchill waren ja die Leute, die Appeasement gemacht haben und gesagt haben, lass es mal reden. Und wenn er dann die Tschechoslowakei kriegt, dann wird er schon friedlich sein. Ist ja alles nicht eingetreten. Ne? Und das heißt, ab einem bestimmten Punkt, ab 6, 7, 8, musst du einfach auch robust den Leuten gegenübertreten. Und jetzt werde ich halt so ein bisschen, komme ich ein bisschen in die Gegenwart. Ich bin nun selber ja Pazifist, aber ich glaube, man muss auch als Pazifist Realist sein und wenn man sich anschaut, was in der Ukraine passiert und wie das entstanden ist, dann kann ich leider nicht anders als denken, ja, wir sind heute in der Situation wie die USA 1940, 41, 42. Also ich glaube, entweder wir geben der Gewalt, der einseitigen Gewaltanwendung Raum, wir geben dem der Invasion Raum, oder wir sagen, nein, wir unterstützen die Ukraine. Also für mich als Pazifist, man muss Realist bleiben. Das heißt, wir liefern Waffen an die Ukraine, und das muss leider im Augenblick so sein. Also so sehe ich das jedenfalls. Aber darüber können wir jetzt trefflich streiten. Ich weiß unter anderem, dass Glasel das wiederum ganz anders sieht. Das ist ganz spannend. Auch darüber kann man streiten. Also der ist durchaus differenzierter.
Ja. Wir sind aber, finde ich, fast beim Thema, ne? Polaritäten und Eskalationsstufen. Und in welches Lager du jetzt vermeintlich reingesteckt wirst, weil du gerade gesagt hast, wir müssen Waffen liefern, und in welches Lager jemand reingesteckt wird, weil er sagt, nein, müssen wir nicht. Mhm. Ja. Da sind wir nämlich eigentlich ja genau schon beim Thema Spaltung und was denken wir über die andere Person.
Ja.
Und eigentlich sind wir jetzt aber, finde ich, bei Ebene 4, ne, dieses stereotypische Klischees oder ne, so dieses Image, so ist der andere, und ich mache da irgendwie ich mache eine Koalition auf, weil du bist irgendwie falsch und ich bin richtig. Mhm. Also ganz, ganz spannend und eigentlich auch hochaktuell.
Ja,
ne, so. Also das ist ja wirklich eine große Eskalation, ne? Du hast selber gesagt, lass uns mal wieder auf die, ich sag mal, tragbare Ebene kommen.
Ja.
1 bis 5. 5 ist ja dann schon teilweise, wie du selber sagst, eigentlich schon, wo man sich als normaler Mensch denkt, uiuiui, da geht's richtig heftig her. Mhm. Und 1 bis 5 ist auch, wie ich von dir verstanden habe, der Teil, wo Mediation auch tatsächlich irgendwie oder jegliche Form von Dialog irgendwie noch greift. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt erstmal darauf, also Stufen 1 bis 5.
Genau.
Und wo möchtest du da gerne als erstes rein? Also
ja, also ich würde ganz gerne tatsächlich sinnvollerweise bei 1 anfangen.
Ja, okay.
Einfach die Verhärtung, ne? Warum will ich darüber jetzt reden? Also Verhärtung heißt ja im Grunde erstmal, dass man so ein bisschen aneinander rumpelt, so gelegentlich irritiert ist und dann aber denkt, naja, hat vielleicht schlecht geschlafen oder dem geht's gerade nicht so gut oder hat halt kleine Kinder und deswegen ist gestresst. Irgendwie so, man erklärt sich das oft weg und redet nicht drüber, weil man denkt, ach, geht schon weg. Also einerseits ganz gut, dass man sich dann Dinge nicht so zu Herzen nimmt, sag ich mal. Das ist im Prinzip noch alles in Ordnung. Ist nur ein bisschen irritierend, dass er manchmal so einen komischen Tonfall hat oder manchmal mürrisch guckt, nicht grüßt, einfach das Büro verlässt und gar nicht Tschüss sagt und so. Es gibt so kleine Dinge, oder einfach sein Geschirr einfach so zack in die Küche stellt und nichts macht und man denkt so, huch, was ist denn das eigentlich? Also so kann man keine gemeinschaftliche Küche führen. Also kleine Dinge, die man sich noch nicht so sehr zu Herzen nimmt, aber meistens falls sich weg erklärt. Einerseits gut zu sagen, nicht so schlimm. Andererseits, wenn das eben so bleibt und man weiterhin irritiert ist und das schluckt und schluckt und schluckt, dann irgendwann macht's klack und man ist in der Eskalationsstufe 2. Also eigentlich, und das ist eigentlich was ich wirklich immer betrieben, mit denen ich arbeite, versuche zu sagen, das ist so wertvoll, diese kleinen Mini-Irritationen ernst zu nehmen. Nicht wegen IT-DIT und unser Weile nett zueinander, sondern es ist so viel einfacher und billiger und schneller, diese kleinen Verhärtungen aufzulösen und zu merken, ah, okay, der andere hat wirklich gerade ein extremes Schlafproblem und der ist wirklich gerade gesundheitlich nicht gut drauf und das hat wirklich nichts mit mir zu tun, dass der gerade so nachlässig ist und so komisch. So, das kann ganz viel auflösen, dass man da mal nachfragt, was ist da eigentlich los? Da reden wir dann ja oft so über, dass man die Leute mal so einen Team-TÜV machen. Da können wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit auch nochmal nochmal bearbeiten.
Stimmt.
Also Team-TÜV.
TZI, neue TZI. Folge.
Genau, also das
unbedingt.
Dieses, dass man das installiert, dass Teams sich regelmäßig alle 2-3 Monate wirklich mal zusammensetzen und sagt, wie ist es bei uns hier eigentlich? Und einfach so viele kleine Irritationen Raum gibt und dann löst sich das auf. Also willst du den Mediator vermeiden, einfach mal reden. Obwohl man denkt, na, so schlimm ist es ja nicht. Gut. Also, und wenn man da dann in diesem Zustand, wenn man einfach gut zuhört, jeden mal ausreden lässt und danach fragt, was möchtest du eigentlich, ist es meistens sehr einfach zu klären. So. Wenn das aber sich so weitergeht und der Mensch immer merkt, ne, das macht er immer so. Seit 1-2 Jahren behandelt er mich hier so komisch und ich verstehe es nicht. Und dann kann es sein, dass man dann eben die Stufe 2 kommt, Debatte, Polemik. Ne? Und das ist dann, wo man wirklich offen und offensiv diskutiert, wo auch so ein Ton reinkommt. Ja, ja, du weißt natürlich wieder Bescheid, klar. Ne? Wo man so merkt, so von dem Ton her ist so eine Gereiztheit drin. Es ist auch so ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken, dass man versucht, seinen Standpunkt klarzumachen, indem man ihn auch möglichst hell scheinen lässt und den anderen gewissermaßen alles sagt, um dem zu sagen, dass er eben nicht recht hat. Und es ist so ein bisschen so ein Dominanzstreben, Recht haben wollen. Man möchte einfach im Konflikt sich durchsetzen, das merkt man so. No? Also das ist so der Negativteil. Der Positivteil ist, man redet noch miteinander. Man macht sich noch die Mühe. No? Also wenn man so an dieses Thema gesellschaftliche Spaltung denkt, das ist ja eine der Problematik, man redet gar nicht mehr miteinander. Also offen und heftig streiten ist eigentlich noch ein echt guter Zustand, nämlich erst Stufe 2 von 9. Aber fühlt sich schon ungemütlich an.
Wo wäre da auch sowas wie Rechtfertigung? Also ich habe das Gefühl, ich werde hier gerade für irgendwas beschuldigt und ich fange an, mich total vielleicht auch energetisch zu rechtfertigen, dass das gar nicht so stimmt. Und ist es da auch so?
Und rechtfertigen. Und zum Rechtfertigen gehört ja auch, dass man im Gruppenkontext auch nicht schlecht darstellen möchte. Und man redet gewiss, man macht auch so Fensterreden. Wenn man dann so im Team diskutiert, dann redet man nicht nur zu dem Konfliktpartner, sondern man möchte auch Rechtfertigung, indem man offen das ausspricht, auch den anderen sagen, hier, kommt mal an meine Seite, ich habe doch recht, nimm meine Perspektive ein. Also es ist so Fensterreden, wo man so ein bisschen dramatisch auf Höhepunkte zusteuert und einfach auch versucht klarzumachen, ich habe recht, nicht der andere. Und ich bin nicht schuld, der andere ist schuld. Ja.
Das greift vielleicht vor, aber inwiefern ist das anders als dann Stufe 4 Koalition und Image, also wo man schon so Stereotype hat? Also ist es schon so ein bisschen Lagerbildung, wenn ich so versuche, Leute auf meine Seite zu ziehen bei Stufe 2?
Ja, und es ist noch sehr viel flexibler. Also das ist so, dass man bei Debatte und Polemik, das ist durchaus noch denkbar, dass du bei bestimmten Themen, ne, wenn du mit deiner Frau über das Geld sprichst, dann explodiert das sofort, aber bei der Kindererziehung kein Problem. Also es gibt bei Debatte und Polemik, ist es mehr so auch begrenzter auf bestimmte Felder. Also durchaus denkbar, dass man noch ein Bier trinken geht und so und dass man sich sozusagen nach dem Wortgefecht auch mal auf die Schulter klopft und sagt, naja, eigentlich wollen wir dasselbe irgendwie. Ne? Kenne ich in ganz vielen Situationen auch mehr Torenstreit ja untereinander. Auch nicht wenig. Und aber dass man weiß, naja, aber wir wollen doch im Grunde genommen dieselbe Sache so. Also es ist sehr viel flüssiger, flexibler. Es ist noch nicht das ganze Denken, nicht die ganze Wahrnehmung davon besetzt, sozusagen. Es geht noch nicht ums Ganze. Es ist erstmal nur noch ein Ausschnitt. Man ist sich über diese eine Sache nicht einig. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber man hat ja so Arbeitsbeziehungen oder Partnerschaften, wo man merkt, so, also das Thema, das rühre ich nicht an, da weiß ich, da kommen wir nicht zurecht. Aber ansonsten super, klar. Schön, dass wir es haben, das andere ignoriere ich oder so. Na, sowas gibt's ja, oder?
Wird nicht angesprochen, genau.
Wir reden jetzt nicht über irgendjemanden. Genau. Also es ist einfach normal. Ne? Man hat so seine Punkte und dann manchmal, wenn man so einen kleinen Battle haben will, weil es hat ja auch was mit Energie zu tun. Ne? Ich kenne auch Kollegen, mit denen ich so ganz bewusst mal so ein bisschen so reinpieke, dann hat man so einen kleinen Streit über was. Auch eine spannende Interaktion, aber ansonsten ist klar, na, es ist ja eigentlich alles in Ordnung so, ne?
Es ist immer noch nicht boswillig.
Nein, absolut nicht. Es ist nicht, dass man denkt, der andere ist böswillig, sondern eher so, man streitet um die Sache.
Genau.
Manchmal ein bisschen unsachlich, auch im Ton und so in der Argumentationsweise, aber es geht irgendwie immer noch um die Sache. So.
Mhm.
So. Genau. Und jetzt kannst du dir vorstellen, also gibt Glasl beschreibt in seinem Buch so schön, glaube ich, das ist von ihm, dieses Beispiel, wo Waldorf-Lehrer sich darüber streiten, ob denn Kinder im Unterricht Kaugummi kauen dürfen oder nicht. Und dann gibt es dann irgendwelche gesundheitsbewussten Leute und sonst was, die sagen, das ist doch irgendwie viehisch und animalisch und Kaugummi kauen, das ist doch keine Ästhetik. Und die anderen sagen, naja, es erforscht, das regt sozusagen das Denken an, das fördert die Blutzirkulation. Warum nicht? Wenn Sie das möchten, so sind die Leute heute so ungefähr. Und solange man darüber noch debattiert, ist man noch ein Team und dann der nächste Schritt Taten statt Worte ist, wo dann eben tatsächlich jeder Lehrer sein eigenes Ding macht und sagt so, mit den anderen, das sind Holzköpfe. Also da mit denen zu reden, das bringt gar nichts. Sie wollen sich irgendwie durchsetzen, ja, aber ich lasse mich hier nicht klein machen. Und dann darf er halt in meinem Unterricht dürfen dort halt die Kinder halt Kaugummi kauen und dem anderen nicht. Und dann gibt's halt große Verwirrung auf allen Ebenen, weil irgendwie unklar, ja, was gilt jetzt eigentlich? Ne? Und man tut einfach, man organisiert einfach und man arbeitet aneinander vorbei. Und was natürlich auch.
Und wie wäre, darf ich kurz dazwischen?
Ja, gerne.
Was wäre dann der Unterschied zwischen die Leute sprechen das bei, zum Beispiel, ich wäre jetzt der Lehrer, der Kaugummi einfach macht. So, ich erlaube das. Andere wiederum nicht. Und ist da ein Unterschied in der Eskalationsstufe, ob Leute zu mir kommen und sagen, sag mal, Philipp, du lässt Kaugummi kauen irgendwie, was ist da los? Im Vergleich zu hinterm Rücken oder nicht benennen oder einfach den so sein lassen, wie er ist und mir in meinen Teil denken? Oder ist es, gehört das alles noch zu Eskalationsstufe 3?
Naja, also Eskalationsstufe 3 ist ja so eine, man entwickelt so klischeehafte Feindbilder, sag ich mal. Das eine sind dann eben die ich gehöre zu den Fortschrittlichen, und das andere sind dann eben die Leute, die halt stehen geblieben sind und versteinert. Also man kommt so in Feindbilder rein, die auch nicht mehr, das Problem ist ja, wenn man nicht miteinander mehr viel redet, dann fangen ja auch die Fantasien an, Schlitten zu fahren. Ne? Man stellt sich den anderen dann auch, dieses gegenseitige Einfühlungsvermögen wird immer schwierig, es kommt zu Fehldeutungen. Und das heißt, das ist schon so, dass man anfängt, den anderen in so eine Schublade reinzustecken. Ne? Und das insofern, das ist dann nicht unbedingt gleich jemand, der unfähig ist, aber man sieht ihn eindimensionaler durch diese Konfliktbrille. Und gewissermaßen, das ist halt so ein Linksversifter, oder das ist so ein Brauner, oder das ist so, das sind halt so Leute, die denken halt so. Und dass man hört, einfach, man redet ja nicht mehr miteinander, und entsprechend hört man auch nicht mehr die Nuancen und kommt so ein bisschen holzschnittartig daher. Ja.
Also da, wenn ich das versuche, ganz konkret zu machen, also da wird sozusagen schon eine Parteibildung deutlich. Und trotzdem sieht man sich aber irgendwie noch auf einer menschlichen Ebene, und ja, ich meine, Tillmann macht halt sein Ding, und das finde ich auch nicht so toll, aber irgendwie ist schon trotzdem noch ein kompetenter Lehrer oder wie auch immer.
Genau so. Und es gibt ja einfach, ich würde sagen, in jeder großen Gruppe, also jede Gruppe, die größer ist als 7, hat die Neigung, dass man so in kleinere Kleingruppen auseinanderfällt, die so gemeinsame Interessen haben, oder dass auch, sag mal, sehr typisch, was ich in Teams erlebe, dass häufig die Leute viel miteinander zu tun haben und ähnliche Perspektiven haben, die zur gleichen Zeit reingekommen, so diese, die sozusagen die Babyboomer, die weißen alten Männer halten zusammen, und dann halt die Generation Y, und die einen sind dann eben die, also ich habe jetzt einen Kunden, der mich jetzt gerade wieder angefragt hat, mit dem habe ich jetzt schon seit 7 Jahren immer wieder mal zusammengearbeitet, und das war da ganz großes Thema. 25 Selbstständige zusammenarbeiten, und da gibt es die ältere und die jüngere Fraktion. Ne? Und die das ist ein sehr erfolgreiches Team. Die zusammen sind die in ihrem Bereich, in ihrer Stadt, das erfolgreichste Team in diesem Bereich, in dem sie da arbeiten. Aber die haben diese Spaltung in, das sind die Jungen und die sind tendenziell so ein bisschen Weicheier, und das sind die Harten, und das sind irgendwie so ein bisschen so die Leute, die einfach nicht menschlich kommunizieren können. So, ne? Und das trotzdem sind die zusammen ein sehr erfolgreiches Unternehmen. So. Und haben Respekt vor der Leistung der anderen. Das ist durchaus so, dass die sehen und dass sie wissen, wir brauchen einander und die können was. Also es ist nicht so, dass man grundlegend das Können abspricht, aber dass man schon das Gefühl hat, ja, das sind so die mit dem Porzellankinn, und das sind die mit der Stahlhelm obendrauf. So.
Ja, das ist wahrscheinlich dann einfach noch dieses Win-Win, ne?
So. Genau. Man ist irgendwie immer noch in einem Boot, und im Prinzip versucht man schon immer noch den Laden zusammenzuhalten. Genau. Und wenn man da mal drauf schaut, was kann man da machen? Auch in so einer Situation, in dieser Taten statt Worte, wo man im Prinzip die Leistung des anderen irgendwie noch anerkennen kann, aber doch irgendwie sehr klischeehaft über den anderen denkt, das ist schon was, wo immer noch das direkte Gespräch sehr viel hilft. Also wenn man dann einen internen Moderator, interne Moderatorin hat oder jemand aus dem Team, aus der Gruppe, die fähig sind, so ein bisschen auch neutraler zu moderieren und dann einfach mal sich offen auszusprechen, offen zu sprechen, sich dafür Zeit zu nehmen, sich ein Offside zu nehmen von 2 Tagen und mal zusammen Fußball zu spielen oder, keine Ahnung, Drachenbootrennen zu machen, da kann man noch mit den normalen Bordmitteln, die einem so einfallen, sehr viel erreichen. Also man muss bei 3 noch nicht zwingend einen Mediator brauchen. Der hilft, der nützt, das macht es leichter. Aber das ist immer noch was, wo man sagen kann, ja, da kann man einfach mal sich entschließt, ich möchte dieses Schweigen brechen und ich interessiere mich mehr für die andere Seite. So. Und du sprichst ja auch so über Spaltung in unserer Gesellschaft hast du ja auch schon immer wieder dich damit beschäftigt. Und das, ich habe schon den Eindruck, dass viele Menschen, die die AfD wählen, dass die schon eigentlich nicht für AfD votieren, sondern gegen das Gefühl, ich werde nicht gesehen, und gegen die etablierte Parteien, von denen sie sich nicht gesehen fühlen. Ich glaube schon, dass man sehr, sehr viele Menschen, die AfD wieder sind, sehr wohl noch erreichen kann, wenn man mit denen über das redet, was die wirklich interessiert, was die wirklich angeht und wo die sehen, da sind die Probleme. Und ich glaube, nicht wirklich hinhören, obwohl man das Klischee hat, das sind doch alles solche Holzköpfe und das sind doch alles solche. Also diese Bereitschaft, nochmal hinzuhören, sich überraschen zu lassen, das ist, glaube ich, wichtig bei diesem Schweigen.
Zu vier.
Okay.
Jetzt kommt Win-Lose.
Genau, Win-Lose. Genau, also vier ist ja, dass jetzt diese Klischee, die man schon in drei hatte, das sind jetzt halt sozusagen die Progressiven und das sind die Konservativen, so diese klischeeartigen Bilder, die beziehen sich jetzt sehr, sehr stark auf Wissen und Können. Ne? Also in dieser Stufe ist es so, dass du wirklich denkst, der andere ist einfach wirklich blöd. Der ist einfach dumm geboren, hat nichts dazugelernt, macht mir das Leben schwer. Und man versucht einfach auch aus dieser Hilflosigkeit heraus, dass man meint, den anderen nicht mehr mit Argumenten erreichen zu können, dass man wirklich sehr aktiv versucht, Anhänger zu werben. Also wenn man in einen Betrieb reinkommt, wo man schon so merkt, oh, in ein Team reinkommt, ich muss mich jetzt entscheiden. Also entweder ich halte zu denen, sonst wird es schwierig. Also in Nordirland gab es so diesen Spruch, the ones middle of the road get knocked down first. Also wer auf der Mitte der Straße fährt, wird als erster umgefahren. Also da bist du eigentlich gewissermaßen, wird sehr stark darum geworben, dass du in Lager reingehst und wirst gebrieft und Vorsicht mit dem Kollegen da und dem brauchst du gar nicht erst zu fragen, nützt gar nichts und so weiter. Also es geht wirklich Image-Kampagnen, es gibt Gerüchte, es gibt sehr dieses ganze hintenherum Gerede. Also während bei Taten statt Worte so jeder so ein Ding macht, ist hier viel stärker dieses, ich mache die anderen schlecht. Es wird also wirklich so ein verbaler hintenrum Krieg geführt, kann man sagen.
Und da ist auch dann, wie du sagst, also muss man sich auch quasi entscheiden.
Ja.
Und vermeintlich eben die andere Seite doof finden, wie
genau,
du sagst, ne?
Genau. Ja. Wirklich doof im Sinne von dumm, ne? Von nicht fähig, ne? Genau das. Und da ist ja wirklich jetzt sehr wichtig, also wenn man mal auf Mediation schaut, das, was ja Mediatoren ja regelmäßig machen, ist, dass man sagt, okay, wenn wir da ins Gespräch gehen, ist wichtig erstmal, mein Vorschlag wäre, dass sie erstmal Vertraulichkeit wahren, also was immer hier im Raum geredet wird, geht das erstmal nicht raus und gegen Ende der Mediation, da entscheiden sich, was von dem, was hier gesagt wurde, wird gesagt, an wen und was bleibt auch hier. Und das stoppt eben dieses schmutzige Wäschewaschen. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Auch bei Scheidungspaaren zum Beispiel, das sind ja oft Mediationen, die über viele Monate laufen bei Scheidungspaaren. Das ist einer der allerwichtigsten Vereinbarungen, die Leute am Anfang der Mediation machen können, dass die das stoppen, dass sie in ihre eigene Familie hinein negativ über den Partner kommunizieren. Weil das kommt immer auf die Leute zurück. Also je mehr du dieses eigene Lager aufheizt, desto mehr heizen die dich wiederum auf. Und wenn du dann deinen Frieden machst mit deinem Konfliktpartner, dann hast du immer noch Systeme, der dir das angeheizt. Was? Mit dem hast du geredet, der hat sich über den Tisch ziehen lassen. Also das ist einfach schwierig und das heißt, du musst tatsächlich dann, also eine Intervention als Mediator, das muss ja immer sein, sollte sein, wirklich die Vertraulichkeit. Ne? Und ansonsten einfach sehr wichtig hier, um damit gut umgehen zu können, mit diesem verhärteten Bild von Wissen und Können, ist ja das konkretisierende Fragen, dass wir wirklich sehr, sehr genau beschreiben lassen als Mediator, was ist da passiert, wie haben Sie das erlebt, wie haben Sie das gemeint. Und das ist sehr, sehr interessant, das ist gut erforscht, dass eben unsere Emotionen, unser Denk-Mindset sehr stark unsere Wahrnehmung trübt und verändert, auch die Erinnerung verändert. Und das zu dekonstruieren, indem man wirklich ganz genau hinschaut, wie ist das eigentlich wirklich gelaufen. Man spricht auch so von der Mikroanalyse kritischer Episoden. Also machen Sie mal ein Beispiel. Und dann an dem Beispiel ganz, ganz konkret reingehen. Das ist auch wieder so kontraintuitiv. Ne? Viele Menschen denken, naja, wenn ich Frieden machen will, dann darf ich den Leuten nicht ihre Verfehlung vorhalten. Nein, das Gegenteil ist wahr. Es ist wichtig, dass du genauer hinschaust, wie hast du das damals erlebt, was ist damals abgelaufen und natürlich auch die andere Seite. Und dass sie einfach wirklich verstehen und kapieren, wie verschieden man die eine Situation wahrnehmen konnte. So, das ist so ein Schritt, wie man da ein Stück weit rauskommt aus diesen Stereotypen, Klischees über Wissen und Können. Ja.
Ja, da kommt dann auch die Vertiefungsleiter wieder schön ins Spiel, die wir in der vorherigen Episode hatten, ne?
Mhm.
Dass die Leute, wenn man sowas ein Beispiel macht und dann sagt, und das war für mich echt unterirdisch, was du da gemacht hast, und die Gegenpartei sagt, ach, okay, ich hab mich nicht mal richtig an die Situation erinnern können, weil für mich war das überhaupt nichts. Also das war ganz bestimmt nicht absichtlich. Ich habe dann nichts gemacht irgendwie, um dir eins auszuwischen, sondern ich habe einfach nur meine Meinung gesagt oder was auch immer, ne? Und das ist so interessant.
Ja, okay. Und das ist eben ein Punkt, wenn man das als Führungskraft, als Personaler, wie auch immer Konfliktpartner merkt, dass dieses sehr aktive Werben und Koalition, dieses Schlechtreden von anderen, also spätestens da sollte man wirklich einen Externen holen, weil man braucht als Externer, als Mediator braucht man wirklich, die Parteien brauchen das Gefühl, der ist wirklich unabhängig, der ist nicht schon im Lager drin. Und egal, selbst wenn du ein großer Betrieb wirst wie Deutsche Bahn, wenn du aus dem Betrieb kommst als Mediator, bist du in der Phase 4 gar nicht mehr nutzbar, weil sofort die Frage ist, okay, mit wem hat der Verbindung, aus welchem Lager kommt, das ist ein ganz hohes Misstrauen. Also spätestens bei 4 braucht man wirklich externe Mediatoren, sonst wird das einfach sehr, sehr schwierig. Und was ich auch wichtig finde, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Das Gefühl ist eben, wir haben ganz klare Koalitionen, wir haben ganz klar getrennte Lager. Und dann musst du die auch am Anfang, das ist total wichtig, in der Mediation so ein Team auch erstmal in getrennte Lager setzen. Das ist so ein erstes Ding. Das ist so ein bisschen wie die Schalke-Fans, die nach Dortmund kommt. Keiner will sich in die gelbe Wand setzen von den Schalke-Fans. Das ist extrem ungemütlich. Man kann das Spiel wirklich nicht genießen. Also Schalke im Westfalenstadion willst du ums Verrecken im Gästeblock sitzen, sonst bist du nicht safe. Und das ist hier genauso. Also du möchtest, wenn es so weit eskaliert ist, geht es nicht darum gleich happy, happy, wir sind ja alle toll und die sind alle lieb, sondern du willst erstmal getrennt sitzen vor den anderen und sich dann mit denen auseinandersetzen, ist auch schön, ne? Auseinandersetzen und darüber reden. Und dann kann im Laufe der Zeit das unheimlich hilfreich sein, dass dann auch mal Stück für Stück Wertschätzung reingedoppelt wird. Dass zum Beispiel der Chef sagt, was er an den Kompetenzen der Leute schätzt und dass die Leute spüren und hören, schau mal an, okay, da werden ja auch Kompetenzen gesehen, auch beim anderen und auch dann irgendwann auch gegenseitig. Also der Weg weg von 4 ist natürlich wirklich genauer hinzugucken und doch zu realisieren, der andere hat sehr wohl Kompetenzen und es ist gut, dass er da ist und dass eine andere Sicht zur Verfügung steht. Das macht uns vielfältiger, flexibler. Aber es ist ein langer Weg. Also erstmal sitzen die da in ihren Lagern und wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, über diese Vertiefungsleiter und das ist so heilsam, meine ich, und erfahre ich, ist es so heilsam, wenn jeder erstmal mit seinen Vorwürfen kommen kann. Ja, der ist einfach, der kann seinen Job nicht und ich muss ihm hinterherräumen. Wie oft habe ich das in Mediation schon gehört, dass Leute sagen, ja, der macht seinen Job nicht, der kann seinen Job nicht und ich muss dann hier die Überstunden machen, ich muss das ausbügeln und so weiter. Eine sehr, sehr typische Situation.
Ja, ich bin schon wieder geneigt, über die Vertiefungsleiter zu sprechen, aber lass uns mal zur Stufe 5, genau, weil die ist ja noch mal heftiger. Ja,
genau.
Was passiert da? Was sind da die Anzeichen?
Ja, also man kann sagen, dass dieser Übergang von 4 zu 5 wirklich ein sehr abrupter Übergang ist, ein sehr, sehr drastischer Übergang, weil in 4 habe ich noch gedacht, der andere ist unfähig, dumm, er kann es nicht. Und in 5 wird mir auf einmal klar, boah, der andere ist nicht unfähig, der ist bösartig. Der hat ganz gerissen sich nur dumm gestellt und in Wirklichkeit hat er hintenherum intrigiert, hat an meinem Stuhl gesägt, wollte mir schaden. Und also da ist wirklich, da bekommt gewissermaßen der andere auf einmal Teufelshörnchen. Und es ist dann so weit, dass dann eben auch es wirklich auch öffentliche Angriffe gibt und dass man selber in so einer Art von Echoblase lebt. Also es ist fast kaum noch möglich, wirklich andere Aspekte, andere Perspektiven einzunehmen, sondern man nimmt eigentlich nur noch die Informationen aus, die aus der eigenen Echoblase, aus der eigenen Bubble, aus der eigenen Community kommen. Und sozusagen, man kann nur die eigene Sicht sehen. Und das ist eben, das ist sozusagen, das ist, wo ich in über 50% meiner Meditation habe ich es genau damit zu tun, dass das eben dann auch die Führungskräfte spüren, boah, ich kann mir den Mund fusselig reden, das erreicht die gar nicht mehr. Ist doch eigentlich offensichtlich, dass die sich ergänzen und dass man auch diese Perspektive einnimmt, aber es erreicht sie nicht mehr. So.
Aber die Methodik bleibt die gleiche. Also du hast jetzt bei 4 ja schon relativ gut beschrieben, gerade was man tun könnte. Und bei 5 ist es aber jetzt einfach der gleiche Mediationsprozess. Es verändert sich so, zumindest im Rahmen der Klärungshilfe, deine Mediationsart, ändert sich da so erstmal nichts, oder?
Genau, also das ist tatsächlich das Wunderbare an der Klärungshilfe, dass dadurch, dass die Leute tatsächlich erstmal über ihre Vorwürfe reden dürfen, sind die weiter sprechfähig und können reden. Und das ist eben das Problem hier der interessenorientierten Mediation, dass diese Sprache, die da genutzt wird, so soft ist und so oft so schnell in das Positive umgedeutet wird, dass einfach jemand, der mentalmäßig in der Stufe 5 ist, das irgendwie nicht verknusen kann. Das gibt dann so dieses, habe ich einfach bis 2008 habe ich ja interessenorientiert gearbeitet, habe das immer wieder erlebt, dass ich so als Wattebäuschenschmeißer erlebt wurde, weil ich so diese interessenorientierte Sprache gesprochen habe. Also das heißt, als Klärungshelfer kann ich in 4 und 5 genauso arbeiten, das funktioniert wunderbar. Als interessenorientierter Mediator ist dann typischerweise auch, was man überall liest und hört, was dann Leute machen in der interessenorientierten Mediation an solchen Situationen, dass sie ganz viele Einzelgespräche vorher machen, dass sie quasi im Einzelgespräch vorher deeskalieren. Da kann man natürlich als Mediator erstmal ganz gut Geld verdienen mit Einzelgesprächen, ist sehr aufwendig, hat aber den Nachteil, dass man einfach die Leute erstmal getrennt hält. Also ich bevorzuge das lieber, die in einem Raum zu haben, dieses Erleben von, wir kommen über die Kommunikation in Kontakt und ich höre mehr und mehr. Und was natürlich uns hilft als Klärungshelfer, dass wir auch sehr viel doppeln. Darf ich mal neben Sie kommen, was für Sie sagen? Sie sagt, das stimmt. Das heißt, da, wo die Leute noch nicht wirklich fähig sind, ihre Sprache auszudrücken, kann ich mich daneben hocken und das, was ich ahne und vermute, Hypothesen, kann ich anbieten. Und der kann Ja oder Nein sagen. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, wie man da auch in dieser Phase den Leuten hilft, eine Sprache zu finden. Ja.
Jetzt habe ich ja die Frage schon in den Raum geworfen, aber jetzt will ich sie auch beantworten lassen von dir. Ja. Wie ist es jetzt, wenn man in der Mediation ist mit mehreren Parteien, also sagen wir einfach mal ein Team von 5 plus oder noch mehr, und da sind Leute, die vielleicht, je nachdem wer da ist, in unterschiedlichen Eskalationsstufen stecken. Wie erlebst du das? Also gibt es aus deiner Sicht und wie erlebst du das? Vielleicht ist nur einer auf Stufe 5 und der Rest auf Stufe 4 oder manche auf Stufe 3 und 2. Gibt es sowas und wie zeigt sich das?
Genau, das ist tatsächlich so, dass das sind ja erstmal mentale Konstrukte, denken, fühlen, wollen, wahrnehmen. Ne? Das ist erstmal nicht, gerade auf diesen ersten 5 Stufen hat das sehr viel mit dem Mentalen zu tun, später auch, aber hier ist es noch deutlicher. Und ich denke gerade an eine Mediation, die ich mal bei einem Team, bei einem Flugzeugbauer gehabt habe, wo so die Führungskraft, die an einem anderen Ort saß und jemand nicht so viel zu tun hatte, dabei war. Und aus deren Perspektive diese Führungskraft, die weiter weg lebte, die hatte mit all diesen Leuten da keine Probleme. Also aus deren Situation waren das auch alles Missverständnisse, so ein bisschen wie, warum verhalten die sich so wie Kinder? Also aus der Perspektive dieser Führungskraft waren die vielleicht bei 2 so ungefähr. Ne? Könnte man so ungefähr sagen. Dann gab es einen Menschen, über den eine unglaubliche Gerüchteküche losgetreten worden ist. Da gab es ein Ereignis, das war auch eine Führungskraft, über die ich jetzt gerade rede, also mittlere Führungskraft. Und die hat in Abstimmung mit dem Management bestimmte Umstrukturierungen gemacht. Und das Management hat von dieser Führungskraft verlangt, dass die wirklich unbequem umstrukturiert, also dass auch wirklich Posten verlassen wurden, verschoben wurden und Aufgaben neu verteilt wurden, was für viele Leute da in diesem Team sehr unbequem war. Aber letzten Endes hat diese mittlere Führungskraft, die so stark kritisiert wurde, einfach nur das gemacht, was von ihr bei der Anstellung erwartet wurde und das hat sie sehr erfolgreich gemacht. Und es gab dann eben aus dem Team heraus sowohl der mittlere Führungsebene als auch Teammitglieder dann eine sehr schlechte Presse über ihn, so harter Hund und so weiter und Karrierist und so weiter. Dabei hatte einfach nur das umgesetzt, was der Chef, der ein bisschen weiter weg wohnte, angeordnet hat. Und insofern war dieser Mensch, der da dieser so angeklagt war, der war, würde ich sagen, irgendwo bei 3. Also der hat das Gefühl, die reden nicht mit mir. die lassen mich draußen vor. Ich bin, brauche auch Informationen von dem und die, aber die, wenn, das geht an mir vorbei. Also diese kritisierte Person war ein 3. Und aus der Perspektive der anderen, die waren eher ein 4. 4 bis 5. Also, dass sie wirklich dachten, das ist so ein gerissener Karrierist und unmenschlich, wie der vorgeht und so weiter. Also, das gibt's. Und das war dann sehr, sehr spannend in der Mediation, tatsächlich zu merken, wie ruhig dieser Mensch, dieser kritisierte mittlere Führungskraft, der da in der Stufe 4, 3 war, der war vergleichsweise ruhig und er hatte einfach auch so das Gefühl, auch der Chef ist mit im Raum. Der steht hinter mir, der kennt mich, ich bin da sicher, ich weiß, dass ich das Richtige mache. Und der hat aus so einer gewissen Ruhe heraus sich das angehört. Und die anderen Menschen, die waren dann sehr erstaunt, wie er so in aller Ruhe so seine Gesichtspunkte und nein, ich sehe das so und nein, Menschlichkeit ist mir wichtig. Ja, ich verstehe das und das war aber auch mein Auftrag, das so zu machen. Also es war sehr interessant, wie die andere Seite, die erstmal so ein bisschen aufgebrachter und pieksiger an den Tisch gekommen war, wie die auch immer ruhiger wurde, weil die merkte, ja, der ist im Prinzip, der ist kooperationswillig, der hat gute Gründe und offenbar haben wir uns von der Gerüchteküche Einzelleute, die halt mit ihm nicht zufrieden waren, die ihn angeschwärzt haben, sind wir da aufgesessen. Diesem typischen sozusagen Schlechtmachen, was so zu 4 und 5 gehört, aufgesessen. Also sowas gibt's. Und das ist, da merkt man, dass es wirklich mentale Konstrukte sind und dass man sie dekonstruieren kann, wenn es Raum gibt. Es braucht einfach dann für so ein Team von, wir waren da, glaube ich, 7 Leute, also Führungskraft plus 6 mittlere Führungskräfte, braucht man schon 2 Tage, ne? Das muss man auch sagen. Das, also sind viele Leute dann überrascht, was, 2 Tage? Ja, also die Leute führen Monate und Jahre lang Krieg, aber der Frieden soll über Nacht kommen, so geht es eben nicht. Man braucht schon zur Dekonstruktion von diesen Denken, Fühlen, Wollen-Schichten, braucht man schon ein bisschen Aufwand, ja.
Jetzt bin ich natürlich geneigt, nochmal so ein bisschen gesamtgesellschaftlich auf das zu schauen.
Ja.
Weil es, finde ich, einen anschreit, ne? Wenn man diese Eskalationsstufen sieht und dann guckt, wie sich gerade die Welt entwickelt, könnte man jetzt sehr viel analysieren, welche Menschen, welche Parteien, welche Denkweisen, Denkmuster auf welchen Stufen irgendwie stehen. Und ich fand da dieses Wort auch interessant mit der Bubble und mit den eigenen Echoblasen, dass man bei Stufe 5, wo es ja wirklich schon um Boswilligkeit im Kontext geht, den anderen irgendwie vorzuwerfen, dass sie im Kern irgendwie böse sind und was Schlechtes wollen, dass man das auch tatsächlich erleben kann. Also gerade auch, wenn man in die Welt des Internets schaut und wie sich da auf wirklich Echoblasen, Filterbubble ist ja wirklich auch das Wort, das schon seit Jahren kursiert, eben das mitpotenzieren, finde ich das auch schon sehr interessant auf dieser modellarischen Ebene zu betrachten. Und ich glaube, du hast recht, so einen gewissen Punkt mit dem, dass man je nachdem, wer welche Parteien wählt oder wählen will und das auch teilweise eher ein Statement gegen etwas ist als für etwas, teilweise aber auch nicht, teilweise aber auch wirklich diese Stufe 5 ist und das eine Überzeugung ist, die keine Möglichkeit mehr bietet, weil man gar nicht mehr in diese Echokammer reinkommt. Und da ist jetzt noch keine Frage drin. Meine Frage wäre, hast du da Gedanken dazu? Was würdest du empfehlen? Ich bin da sehr vage und offen. Also du darfst jetzt darauf antworten, was du willst. Aber ich merke, es beschäftigt mich, wenn du das vorstellst und ich dann an die Welt denke. So.
Ja. Also wenn ich das mal auf unsere deutsche Gesellschaft anwende, dann muss ich gerade an einen Podcast denken, den ich gehört habe mit Julie C. Das ist ja eine Autorin und Juristin außerdem, Julie C. Und die war im Podcast bei Matze, Hotel Matze. Und ich fand das sehr gut, was sie gesagt hat, dass sie sagte, naja, wir leben in einer individualisierten Gesellschaft. Das hat seit 250 Jahren, seit der Aufklärung, sind wir stolz darauf, einen eigenen Verstand zu haben, den wir nutzen. Und das bedeutet aber auch, dass wir auch unterschiedliche Meinungen haben können. Und das heißt, wenn es so einen Diskurs gibt, wo man sagt, das und das darf man nicht sagen, man darf nicht das Wort N sagen, man darf dies und das nicht sagen. Also ist gewissermaßen, einerseits sind wir eine Gesellschaft, die erwartet, dass wir total individuell sind und andererseits darf man aber nicht individuell reden und zwar von beiden Seiten nicht. Beide Seiten gewissermaßen gewisse Dinge sind einfach nicht. Und das ist der erste Schritt, den ich sagen würde, glaube ich, den wir uns selber sagen müssen. Erstmal ist das ein Zeichen von Individualität, die wir wollen, und ein Zeichen von Demokratie, dass auch Dinge gesagt werden, die wir erstmal krass, ja, die wir krass ablehnen, wo wir sagen, dass da sind wir nicht dabei. Ich finde, das ist eine erste wichtige Umdeutung. Wir sind eben, wir glauben nicht an einen Ameisenstaat, wo jeder selbst tickt. Und das heißt, man muss auch aushalten, dass wir auf der Meinungsebene sehr verschieden sind und dass wir auf der Erlebnisebene, Wahrnehmungsebene sehr verschieden sind. Das wäre so mein erster Ansatz, an den ich denke, dass man es erstmal akzeptiert. Was denkst du, wenn ich das so sage?
Ja, ich kann da sehr gut mitgehen. Ich finde, die Schwierigkeit, ich stimme dir hundertprozentig zu. Ich glaube, für mich ist das Dilemma, dass die Menschen, die, also es ist jetzt auch ein bisschen böse, aber es ist leicht gesagt, ne? Also erstmal akzeptieren, bis man dann jemanden konfrontiert wird, der komplett die hundertprozentig gegenteilige Meinung zu dir hat, dann gucken, wie man dann noch so akzeptiert. Ich meine jetzt damit nicht dich, sondern grundsätzlich, ne, wenn ich Menschen begegne, die irgendwas hören und dann direkt wieder, ja, so sind sie halt, ne, die Leute auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass da dieses schöne Wort Ambiguitätstoleranz, also diese Fähigkeit, in Ambivalenz auch zu bleiben erstmal und noch nicht Klarheit und Sicherheit durch deutliche Aussagen zu bekommen, das halten zu können, das braucht tatsächlich, finde ich, auch eine gewisse Entwicklungsverständnis, Selbstreflexionsmöglichkeit, um jemandem so zu begegnen mit dieser offenen Haltung und, ich sag mal, den Mensch weiterhin erstmal Mensch sein zu lassen und nicht pauschale Schablone von aller Projektion, die ich schon mal im Internet irgendwo gelesen habe und jetzt glaube, dieser Mensch ist genau so.
Ja. Und ich würde auch deutlich unterscheiden zwischen Menschen, die gewissermaßen Angst politisch ausnutzen, also gewissermaßen Angst vor Ausländern, Angst vor dies, Angst vor das, und dann mit diesen vermeintlich eigentlichen einfachen Lösungen, die Ausländer müssen einfach nur raus, dann geht es uns gut. Also diese Art, wer das als Politiker propagiert und damit sein Geld verdient, da würde ich sagen, ich glaube nicht, dass man mit den Menschen wirklich diskursiv reden kann. Ich glaube, das ist einfach eine Art, wie die halt Macht erlangen. Aber die haben halt, was die machen, ist ja, dass sie die Ängste ja aufgreifen. Also auch von Hitler weiß man, dass er unglaublich geschickt war, die Ängste der Deutschen aufzugreifen und zu verbalisieren. Also klar hat er eine hohe Art von Empathie zu wissen, wie bringe ich diesen Saal zu kochen, worüber muss ich da reden? Und das heißt, die spannende Frage ist also nicht sozusagen Dialog mit Hitler zu führen, sondern die spannende Frage ist, okay, was war denn die Not der Menschen 1933, kurz nach der Weltwirtschaftskrise, 6 Millionen Arbeitslose etc., Schmach von Versailles und so weiter. Also was war die Not? Und das, glaube ich, darum geht's, dass die Leute, die zum Beispiel AfD wählen hier in Deutschland, die haben gute Gründe, weshalb sie diese Protestwahl machen. Jedenfalls viele, gehe ich davon aus, was ich so höre und mitbekomme, und da wirklich hinzuhören und darüber zu reden. Und das brauchen wir. Und da bin ich aber auch in meinen Gedanken überhaupt nicht so weit, wie das geht könnte. Aber wir brauchen auf einer ganz großen, großskaligen Ebene in unserer Gesellschaft viel mehr Dialoge, wo Leute wirklich sagen dürfen, wovor sie Angst haben, wirklich sagen dürfen, ihre Meinung, die nicht erst gleich von vornherein verboten wird. Also wenn man sagt, du musst erst woke reden und dann darfst du mit uns reden, das ist genauso wie in der Mediation, wenn du sagst, du darfst auf alle Fälle keine Vorwürfe machen. Das funktioniert nicht. Du erreichst Leute nicht, wenn du als erste Bedingung machst, du musst erst so reden wie ich und dann bist du akzeptiert als Gesprächspartner. Das funktioniert nicht. Du musst erst mal
die Leute davon. Also es ist wirklich so ungefähr, damit du hier in diesen Saal darfst, musst du erst mal sagen, willst du Ausländer raus oder willst du Waffen für die Ukraine oder bist du pro Palästina oder und erst dann darfst du eigentlich diesen Raum betreten. Ne?
Das ist so diese Bubble-Bildung, ne? Die man da so in der Eskalationsstufe 4 und 5 hat, dass man eigentlich gar nicht mehr bereit ist, mit Leuten zu reden, die wirklich eine krass andere Meinung haben als man selbst. Und das Demokratien funktionieren aber nicht anders. Man muss eben sich auseinandersetzen mit diesen verschiedenen Perspektiven. Und das ist wichtig, ernst zu nehmen und zu verstehen, was steckt dahinter. Und ich behaupte, dass so hinter Ausländerfeindlichkeit im größten Teil Abstiegsängste stehen, Sorgen wirklich stehen. Und die mögen ja aus meiner Sicht unberechtigt sein. Und ich mag vielleicht Lösungen sehen, die die Leute nicht sehen. Das mag ja so sein. Aber erstmal muss man das auch mal erstmal ernst nehmen. dass das keine irgendwie ferngesteuerten Roboter sind, wo jemand anderem mit einem Joystick das macht, sondern die sind von ihren Gefühlen getrieben. Und das muss man ernst nehmen. So. Und das fällt nicht leicht, fällt überhaupt nicht leicht. Also von beiden Seiten mit Sicherheit nicht. Und ja, also spannende Frage. Also ich bin da selber, weißt du ja auch seit 1, 2, 3, 4, 5 Jahren damit innerlich sehr beschäftigt und bin da auch auf der Suche nochmal, wie kann man noch mehr solche Dialoge fördern und dann auch öffentlich machen, erlebbar machen. Also das, glaube ich, sind zwei Dinge, zu reden und auch das Gefühl zu vermitteln, es geht, man kann reden und man ist im Kontakt. Also diese Zuversicht, dass man eben nicht nur in seiner anderen Bubble lebt. Ich glaube, das ist wichtig, dass man wirklich, wir wissen, da gibt es überall Kontakte. Das muss mehr publik werden und muss mehr getan werden auch. Ja. Jetzt sehr pauschal, ne? So nicht sehr konkret.
Klar, ja. Konkreter kann man es in so einer Episode jetzt so natürlich auch nicht machen, ne? Ja. Dazu ist es inhaltlich ja auch nicht der Grund des Podcasts, aber
ja.
Ich finde einfach, es liegt nahe, dass man sich das eben einmal gesellschaftspolitisch oder gesellschaftlich anschaut, wenn man so eine schöne Vorlage mit diesen Eskalationsstufen hat. Ich habe auf jeden Fall viel Neues gelernt, Tillmann, danke dafür, eben in dieser Tiefe mich nochmal damit zu beschäftigen. Ja. Natürlich ist jetzt meine Überleitung die Ausbildung, deine Ausbildung, sag mal was dazu.
Genau.
Warum sollte man da mitmachen?
Genau, wir werden ja genau das, worüber wir geredet haben, also wie schafft man das, dass Leute, die aus wirklich gefühlt getrennten Lagern kommen, wo man das Gefühl hat, der andere ist entweder dumm oder er ist sogar bösartig. Also wenn du das lernen möchtest, wie in solchen Systemen wirklich wieder in Kontakt kommst, also speziell bezogen auf den Arbeitsplatz, aber auch für Paare, Eheleute zum Beispiel, ja, herzlich willkommen in dieser Ausbildung. Da geht es darum, das Verständnis für solche Konflikte zu entwickeln und auch die Methoden, die Verfahren zu entwickeln, wie man solche wirklich gefühlt sehr eskalierten Situationen wieder zu deeskalieren. Wir starten am 16. April wieder im Schloss Buchenau in der Mitte Deutschlands, südlich von Bad Hersfeld. Sind noch Restplätze frei. Und ja, wenn du Fragen hast, sei es, dass du diesem Podcast noch irgendwelche Anmerkungen machen möchtest, wo du auch vielleicht andere Meinungen hast, herzlich willkommen. Oder wo du Fragen hast, kannst du entweder das in den Kommentaren hinterlassen oder sende eine Mail an tm@tillmannmetzger.de. Und weitere Informationen zur Ausbildung findest du auf der schönen Website www.mediationsausbildung.de.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, Tillmann. Und dann sehen wir uns wieder, ne, mit den nächsten Themen. Bin schon gespannt.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.